Ich habe mir selbst die Aufgabe gestellt, einmal über komplementäre Therapien mit dem Schwerpunkt Immuntherapien zu sprechen. Ein Thema, das eigentlich, wie ich damals begonnen hatte, vor über 25, 30 Jahren, eigentlich das heiße Thema war, weil alle wollten etwas fürs Immunsystem tun und das war ganz ein entscheidender Faktor, damals entsprechende Therapien noch anzubieten. Vorher noch, vorweg noch eine Zusammenfassung aus Amerika, die mir ganz gut gefällt zum Thema komplementäre Therapien, weil sie vielleicht gut beschreibt, was wirklich eine komplementäre Therapie ist und dass es tatsächlich heute aber schon Eingang findet in die universitäre Medizin, ist ja auch unbestritten, findet nicht nur in Amerika statt, sondern auch bei uns in Österreich und in Europa. Sie sehen hier, wenn wir von Immuntherapien sprechen, und ich habe hier nur den letzten Teil der ganzen der Entwicklung des 20. Jahrhunderts gebracht, dass gerade in den letzten Jahren die Immuntherapien tatsächlich im Ergebnis her und in neuen therapeutischen Medikamenten explodieren. Beinahe jedes Jahr kommen neue Medikamente auf den Markt, die die Immuntherapie der Krebserkrankung teilweise revolutionieren. Und diese neuen Präparate können individuell meistens für selektive einzelne Gruppen gut eingesetzt werden, sind aber auch extrem teuer. Zur Stärkung des Immunsystems waren schon auch in den letzten Jahren immer die Misteltherapie, die Enzymtherapie, aber auch andere Therapien, die ich Ihnen heute noch kurz vorstellen werde, von ganz wichtiger Bedeutung. Auf der anderen Seite sehen Sie eine Gruppe von Therapieverfahren, die schon vor 20, 25 Jahren vor allem aus Deutschland nach Österreich gekommen sind und hier eine ganz bestimmte Rolle gespielt haben mit diversen Proponenten. Ich denke nur an den Dr. Clair zum Beispiel und auch an andere, die tatsächlich auch in der Medienöffentlichkeit diesbezüglich stark präsent waren. Wenn wir von der Misteltherapie reden, kann ich Ihnen sagen, dass genau vor 100 Jahren die Misteltherapie vom Rudolf Steiner, einem Österreicher, eingeführt wurde. Er selbst war nicht Arzt. Und die Misteltherapie ist sicherlich in Mitteleuropa die bekannteste und wissenschaftlich am besten überprüfte Methode im Bereich der komplementären Therapie. Sie hat zum Beispiel in Amerika nicht so eine Position, dort war sie bis vor etwa 10 Jahren beinahe nicht existent und wird jetzt im Rahmen der FDA einer Studienüberprüfung unterzogen. Sie sehen hier, wie so eine Misteltherapie inhaltlich wissenschaftlich ausschaut. Vor allem sind die zwei relevanten Bereiche des Misteldektin 1 bis 3 und die Viskotoxine. Was machen die? Und Sie sehen hier, diese Mistel, Halbparasit, die Mistel an und für sich bewirkt im Körper eine Immunreaktion, also im körpereigenen Immunsystem wird gesteigert und hier kommt es vor allem bei den Interleukinen, den Tumornekrosefaktoren, aber auch den Natural Killer Cells zu einer starken Aktivität, die sowohl in vitro als auch in vivo bei Patienten als auch bei Gesunden gesehen werden kann. Was haben wir hier in Österreich? In Österreich sind im Wesentlichen zwei Präparate relevant. Das ist das Helixor und das Iscador von zwei unterschiedlichen Firmen. Entsprechend ihres Wirtsbaumes werden sie dann entsprechend markiert, also A, M und P, also Abietis ist von einer Tanne, M, Mali vom Apfelbaum und Pine von einer Pinie. Und Q ist von Quercus, von einer Eiche. Sie werden durchschnittlich 2 bis 3 Mal in der Woche subkutan gespritzt. Die anderen zwei Präparate sind reine Misteldektine, also da ist nicht das Gesamtextrakt da, sondern nur das Misteldektin. Diese Präparate sind von der Effektivität geringer anzusehen als die ersten beiden. Wann geben wir das? Zur Steigerung des Immunsystems, wie ich schon gesagt habe, aber auch zur Steigerung Verbesserung der Verträglichkeit bei Chemo- und Strahlentherapie, aber auch bei Tumorschmerzen. Sie wird subkutan eingesetzt. Nebenwirkungen gibt es, das ist wissenschaftlich heute schon klar, nur unwesentliche, vor allem Rötungen und leichten Fieberanstieg. Es kommt ganz, ganz, ganz selten auch zu Schwellungen und allergischen Reaktionen. Das ist aber doch subkutan im Setting fast nicht zu sehen. Aber es gibt eindeutige Kontraindikationen und das ist heute schon sehr, sehr wichtig. Sie sollen sie nicht einsetzen bei hochentzündlichen Erkrankungen wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn zum Beispiel. Auch bei chronischen Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto nicht auf die Hochdosierung gehen. Und auch bei Zytokinen und Interleukinen sollte die Misteltherapie nur unter besonderer Vorsicht oder am besten gar nicht eingesetzt werden, weil wir nicht wissen, welche spezifischen Immunfaktoren hier stimuliert werden können. Und natürlich auch bei einer Hochdosis-Chemotherapie sollte die Mistel nicht eingesetzt werden. Wenn wir zu den Studien kommen, mache ich das nur zusammenfassend. Die Lebensqualität, das ist ganz eindeutig, ist heute Level 1, ist signifikant, wird verbessert, gibt es eine Reihe von Studien, die das schon belegt haben, auch in Review zusammengefasst, vor allem Erschöpfung, Schlafstörungen, aber auch Übelkeit und Erbrechen und das Fatigue-Syndrom werden deutlich gesteigert. Sie sehen das hier zum Beispiel auf auch der Page von der Arbeitsgemeinschaft für gynäkologische Onkologie, also kein komplementäres Webpage, wo Sie auch hier die Misteldektin mittlerweile als 1a genannt haben. Wie schaut es aus mit der Tumorwirksamkeit? Das ist ja die entscheidende Frage. Kann die Mistel auch tumorwirksam sein? Sie sehen hier eine Nacktmaus, die mit einer tumoralen Injektion vor 35 Tagen initiiert wurde und dann direkt in den Tumor hinein eine Mistel gespritzt wurde und nach 35 Tagen verschwand dieser Tumor. Das lässt sich auch zeigen bei anderen Tieren, aber auch bei Menschen. Das ist hier ein Esophaguskarzinom, wo direkt in den Knoten eine Mistel gespritzt wurde. Das ist nicht in Österreich gemacht worden, das wird meistens in Deutschland gemacht. Das hier ist von der Havelhöhe in Berlin. Eine der letzten Studien, die gerade erschienen ist, bei fortgeschrittenem Pankreaskarzinom, vergleicht Mistelpatienten mit Patienten, die keine Mistel bekommen haben. Und man sieht hier auch in den Kaplan-Meier-Kurven, dass es hier zu einer deutlichen Verlängerung der Überlebenszeit gekommen ist. Bitte aber nochmals zu bedenken, dass beim Pankreaskarzinom auch eine deutliche Verlängerung nicht eine große Anzahl von Monaten ist, aber tatsächlich deutlich signifikant Patienten mit Misteltherapie länger gelebt haben. Sie sehen hier auch eine andere Arbeit, nämlich hier geht es darum, wie schaut es aus, wenn eine Chemotherapie parallel gegeben wurde oder keine Chemotherapie gegeben wurde. Und Sie können an der oberen Kurve sehen, dass hier eine deutliche Verbesserung des Gesamtüberlebens bei Misteltherapie und einer parallel laufenden Chemotherapie erzielt werden konnte, ebenfalls bei fortgeschrittenen Pankreaskarzinomen. Die Frage, die immer wieder auftaucht und von Onkologen oft kritisch beurteilt werden, ist die Frage, gibt es eine Interaktion zwischen Chemotherapien oder den neuen modernen monoklonalen Antikörpern? Da haben Sie hier ein Beispiel für ein paar Daten aus dem Jahre 2014 und 2016, in dem bei Chemotherapeutikern auf der linken Seite und auf der rechten Seite bei Herceptin, beim Trastuzumab, gezeigt wurde, dass es zu keinen Interaktionen auch bei der parallelen Gabe von Misteltherapie mit den verschiedenen unterschiedlichen Ingredienzien kommt. Darum kann man zusammenfassen, jetzt heute 100 Jahre, nachdem es zum ersten Mal eingeführt wurde, die Misteltherapie ist standardisiert und sicher. Sie kann adjuvant, neoadjuvant, aber auch palliativ natürlich eingesetzt werden, neben jeder Chemotherapie bei monoklonalen Antikörpern, auch parallel zur Strahlentherapie, bei antihormoneller Therapie und auch bei Bisphosphonaten und anderen Stoffen. Sie sollte nicht eingesetzt werden bei hämato-onkologischen Erkrankungen, chronischen Entzündungserkrankungen und bei Therapien mit Interleukinen. Modern und in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird werden IV-Therapien. Sie sehen hier die ersten Arbeiten, nämlich die Mistel wird ja subkutan initiiert. In der IV-Therapie kann tatsächlich viel höhere Dosierungen erreicht werden und etwa 2 bis 3 Mal in der Woche können Mistelinfusionen durchgeführt werden. Ich habe das selbst schon gemacht, das gibt es auch, vor allem machen wir das gerne bei palliativen Patienten, weil wir hier viel eher eine Immunreaktion, eine positive Reaktion erreichen können. Aber es ist auch theoretisch möglich im adjuvanten oder neoadjuvanten Setting. Ein weiteres Verfahren, das sehr stark mit Immunstimulation assoziiert wird, ist die Enzymtherapie. Hier geht es darum, dass TGF-Beta zu binden. Sie sehen es hier auf der rechten Seite, das TGF-Beta, das normalerweise im Körper ja auch so vorkommt, aber besonders exprimiert wird, wenn es darum geht, dass es zu Metastasenbildungen, zu einer Progredienz des Tumors kommt. Und das kann durch das Alpha-2-Makroglobulin und tatsächlich der Enzymtherapie des Enzyms gebunden werden. Sie sehen hier eine der letzten Arbeiten aus dem Jahre 2010, auch zum Thema Pankreaskarzinom parallel zu Gemcitabine, also einem onkologischen Therapeutikum, einer Chemotherapie, wurde eine Enzymtherapie gegeben und tatsächlich kommt es zu einer nicht nur deutlichen Verbesserung der Lebensqualität, sondern auch zumindest zu einer passagieren Verbesserung auch des Overall Survivals. Trotzdem ist die Studienlage bei der Enzymtherapie leider Gottes nicht umfassend. Gerade in den letzten Jahren sind keine weiteren Studien erfolgt, sodass ich Ihnen die 2010er Studie eigentlich als letzte zeigen kann. Sie kennen wahrscheinlich einen Teil der Präparate, die Sie hier links sehen, das Wobe-Enzym, das Wobe-Mugos wird Ihnen vielleicht ein Begriff sein, Carazym und andere. Wir geben sie üblicherweise und indiziert sind sie für 6 Monate. Sie können parallel zur Chemo- und Strahlentherapie gegeben werden, bis maximal 6 Monate nach Ende der Therapie. Und sie steigern haben eine starke Immunstimulation und steigern auch die Lebensqualität. Sie sind außerdem noch antiödematös, was gerade bei postoperativen Schwellungen sicher sehr sinnvoll ist. Die Tabletten und Kapseln sollten nicht zum Essen eingenommen werden. Ein weiteres Verfahren, das Sie vielleicht auch kennen, ist die Hyperthermie. Da gibt es verschiedenste Verfahren, vor allem die Ganzkörperhyperthermie ist sicherlich bekannt, aber vor allem auch die Teilkörper- und die regionale Hyperthermie ist ganz entscheidend. Wir haben im Bereich der Onkologie derzeit natürlich schon die Hyperthermeperfusion und das HIPEC-Verfahren bei onkologischen Verfahren, wo es darum geht, eine Therapie auch im Bauchraum zum Beispiel durchzuführen und die wird auch bei uns onkologisch eingesetzt. Die Hyperthermie selbst ist ein Verfahren, wo es nicht darum geht, die Körpertemperatur um 1,5 Grad zu erhöhen, sondern es sollte schon weit über 40 Grad werden. Das kann auch teilweise in Anästhesie erfolgen, muss auf jeden Fall unter Kontrolle sein und kann nicht passagier durchgeführt werden. Sie sehen hier, dass es ganz entscheidend ist, dass die Natural Killer Cells, die Aktivität der Natural Killer Cells von der Temperatur abhängt. Also je höher die Temperatur, umso mehr kann die letztlich gesteigert werden. Die Hyperthermie an sich ist noch kein standardisiertes Verfahren. Auch in Deutschland, wo es sehr große Kliniken gibt, die diese Hyperthermie gemeinsam mit Chemotherapie durchführen, Berlin zum Beispiel, in Essen, in Duisburg, in Erlangen, aber auch in München an der Universität, werden diese Verfahren aber schon vor allem bei fortgeschrittenen Tumoren eingesetzt. Diese Verfahren, die ich Ihnen vorher aufgeschlüsselt habe, die in den letzten 20 Jahren eher präsent waren, sind tatsächlich heute nicht mehr aktiv. Ein Großteil dieser Verfahren wurden weder beforscht, noch gibt es heute wissenschaftliche Daten dazu. Deswegen sind sie an sich heute nicht mehr durchzuführen. Insbesondere auch die Eigenbluttherapie, die manchmal noch immer auch in Österreich beworben wird oder begleitend oder auch alleine mit der Ozontherapie. Wir wissen aus der Onkologie, dass eine Ozontherapie an sich eine Verstärkung der Durchblutung führt und zu Neuansprossungen von Gefäßen führt. Die Ozontherapie hat keine Indikation in der Onkologie, die Eigenbluttherapie ebenso nicht. Sie kennen das vielleicht, ein Kabarettist, bekannter ist er vor 15 Jahren, auch in dieser Therapie sich unterziehen lassen und dann 4 Jahre später gestorben. Dendritische Zelltherapie, auch das ein Verfahren, das wir aus den Medien kennen, das ist heute schon tatsächlich überholt. Die modernen monoklonalen Antikörper haben sich auch der dendritischen Zellen angenommen und liefern heute ein reales Verfahren zu diesen therapeutischen Aspekten. Thymustherapien war auch vor 10 Jahren noch sehr präsent. Die Thymustherapien, auch hier geht es um immunstimulative Verfahren und auch diese Arbeit aus 2014, aus der Cochrane-Analyse zeigt, dass, und Sie sehen hier ein Mittelschiff, wo eins steht, und zwar rechts davon, tatsächlich kommt es unter den Thymustherapien auf keinen Fall zu einer Verbesserung der Situation, sondern eher zu einer Verschlechterung. Und das ist eines der Gründe, warum auch in Österreich die meisten Thymuspräparate schon zurückgezogen wurden und eigentlich nicht mehr gegeben werden sollten. Bei den pflanzlichen Therapien, ganz kurz gehe ich da noch durch, Bachblüten, weil immer wieder Patientinnen und Patienten mit der Bachblütentherapie kommen. Hier gibt es in all den Unterlagen, die ich kenne, keine einzige wissenschaftliche Evidenz. Biobran, vielleicht haben manche von Ihnen gehört, auch ein aus einem fermentierten Reiskleie gewonnene Phytotherapie, die tatsächlich immunstimulativ wirkt. Hier gibt es sehr gute In-vitro-Daten, also bei Zelllinien. In-vivo-Daten sind relativ selten, ist ein teures Präparat, aber kann auch immunstimulativ eingesetzt werden. Kurkuma ist sicher das stärkste pflanzliche Präparat, das wir derzeit am Markt haben, was in Richtung Immunstimulation geht, primär bei gastrointestinalen Tumoren. Auch dort kommt es zu einer sehr starken Immunkaskade. Kurkuma ist gut einsetzbar, natürlich auch mit Essen, aber die Dosierungshöhe, die man benötigt, kann also durch reine Essen nicht gesättigt werden. Tatsächlich ist es so, dass die Antikrebswirkung unter Kurkuma so stark ist, dass jetzt angeblich in Amerika eigene Kurkuma-Präparate als Antikrebspräventionsmittel eingesetzt werden sollen. Echinacea, auch das wieder etwas, was in der Literatur sehr präsent ist, als sehr starkes Immunstimulativum. Auch hier gibt es keine Daten, die eine onkologische Wirksamkeit zeigen. Es gibt keine einzige Untersuchung, die tatsächlich einen Benefit in einem kontrollierten Verfahren zeigt. Wie schaut es mit dem Granatapfel aus? Das haben Sie vielleicht auch schon gehört, vor allem nicht der Granatapfel selbst, den kann man beinahe wegschmeißen, sondern das Kernextrakt von dem Granatapfel. Hier gibt es sehr gute Daten zum Thema Prostatakarzinom, sowohl als Prävention als auch in der Therapie des Prostatakarzinoms. Das wird wahrscheinlich auch beim Mammakarzinom so sein, da fehlen noch die In-vivo-Daten. Die In-vitro-Daten haben das gezeigt, dass tatsächlich durch eine regelmäßige Einnahme eine Inzidenzsenkung als auch eine Verbesserung des Überlebens erzielt werden kann. Grüner Tee, da schwappt die Welle ein bisschen hinauf und hinunter. Zuerst gab es hymnische Berichte über den grünen Tee, wie toll er ist und wie stark er als Radikalfänger vor allem auch immunstimulativ wirkt, was er auch tut, was ja keine Frage ist. Es gibt eine Reihe von Studien, die sich damit beschäftigen. Die Frage war, wie schaut es in der onkologischen Situation aus? Und Sie sehen hier eine der letzten Arbeiten, die erschienen ist aus dem Jahre 2011, zum Beispiel beim Prostatakarzinomrisiko. Da sehen Sie, dass Sie eine geringe, durch regelmäßigen grünen Tee, eine geringe Verringerung der Inzidenz zum Prostatakarzinom haben. Dies gilt auch für andere Karzinome, aber es gibt auch einen negativen Effekt bei Langdauereinnahme von grünen Tee. Das ist vor allem beim Prostata dann Blasenkarzinom und Magenkarzinom, während es einen eher positiven Effekt bei Mammakarzinom und auch Ovarialkarzinom-Patientinnen gab. Haifischknorpel, die Idee war, dass die Haifische keinen Krebs haben und deswegen müssen sie etwas haben, was sie vor Krebs schützt. Darauf hinaus wurden den armen Haifischen die Knorpel entnommen und den Patienten gegeben. Es gab da einzelne Studien, dass Haifischknorpel, das Cartilago, den wachsenden VGF-Faktor in sich haben und damit auf gut Deutsch ein Wachstum, eine Angiogenese des Tumors reduzieren. Wir wissen aber heute, dass die Haie leider Gottes doch Krebs bekommen. Bis zu 20 verschiedene Tumorarten haben sie und alle wissenschaftlichen Daten, bis auf eine einzige aus Kanada, haben keine weitere Wirkung ergeben. Uncaria tomentosa kommt aus Südamerika, ist ein sehr stark antiinflammatorisches, aber auch immunmodulatorisches Präparat, das in Österreich zugelassen war, vor allem bei rheumatischen Beschwerden. hat eine sehr starke immunstimulative und vor allem antiinflammatorische Komponente und ist vor, weiß ich nicht, ein oder zwei Jahren plötzlich vom Markt verschwunden, obwohl es meiner Meinung nach eines der potentesten Mittel ist, auch in der wissenschaftlichen Literatur. Man bekommt jetzt diese Uncaritomentosa nur Umweg übers Internet. Was wirklich der Hintergrund ist, weiß ich nicht. Aber an sich haben wir Uncaritomentosa, gibt es gute wissenschaftliche Ergebnisse, auch bei Hirntumoren insbesondere. Heilpilze, ich glaube, das ist jetzt in. Maitakeshi, Takereshi, Pilze und andere. Hier wichtig darauf zu achten, dass die Verfahren standardisiert sind, dass das vielleicht nicht im Internet bestellt oder selber angesetzt wird. Vielleicht die Shiitake-Pilze, das Lentinan, gibt es viele Daten, die zeigen, dass sie parallel zu den Chemotherapien deutliche Verbesserung der Lebensqualität haben durch eine Reduktion der Nebenwirkungen. Ähnliches gilt auch fürs Maitake über das Beta-Glucan. Hier deutliche Informationen, dass es unter diesen Präparaten auch zu einer Verbesserung des Gesamtüberlebens kommt. Die Daten kommen aus Fernost, aber doch aus Japan und Korea und sind sehr vielversprechend. Ukraine ist ein bisschen leiser geworden in letzter Zeit. Tatsache ist, dass es auch hier keine wissenschaftlichen Daten in vivo gibt, dass dieses Ukrain, das ein Schöllkraut mit einem Thiopeta ist, eine Effektivität hat beim Karzinompatienten und deswegen ist dieses auch abzulehnen. Die einzige Studie, die vor etwa knapp 10 Jahren publiziert wurde in Ulm, ist aufgrund eines Bias wieder zurückgezogen worden. Vitamin B17, das ist jetzt wieder in den letzten 4 bis 5 Jahren wieder in allen Internetforen drinnen. Amygdalin heißt es oder Lithidril, das ist auch kein Vitamin. Ganz im Gegenteil, da drinnen ist die Blausäure, ist eine Cyanidsäure, die durch viele Aprikosenkerne eingenommen eine Wirksamkeit, eine zytotoxische Wirksamkeit haben soll. Es gibt dazu keine Daten. Die zwei Apotheken, die das in Deutschland produziert haben, mussten schließen wegen Vergiftungsgefahr. Im Internet wird jetzt gesagt, man soll bis zu 60 Mandelkerne pro Tag nehmen. Ich glaube, dann spielt der Tumor auch keine Rolle mehr. Also ist eindeutig abzulehnen, es gibt auch keine Daten in Wahrheit dazu. Zeolith Panaceo, vielleicht haben Sie das auch gehört, zum Entgiften, ein Vulkanmineralit, das eigentlich gut wirksam ist, vor allem nach einer Chemotherapie. Die Idee vom Zeolith ist aber auch, dass man es gibt, zum Beispiel bei den Taxanen kommt es zum Auftreten von Parästhesien in den Händen und den Beinen, dass das helfen soll. Da gibt es noch keine Daten, das soll angeblich in diesem Jahr die erste doppelblind randomisierte Studie aus Graz publiziert werden. Vielleicht zum Abschluss noch etwas Angenehmes für uns alle, das Cannabis, das Dronabinol, immer wieder. Wir wissen, dass heute schon aus vielen Studien, dass das Cannabis in der Onkologie wirksam ist über die Rezeptoren CB1 und CB2 und sie sind CB1 vor allem im gastrointestinalen Bereich, aber nicht nur, und CB2 vor allem im Bereich immunstimulativen System, und Sie sehen hier anhand dieser Darstellung, warum und wieso wir es einsetzen und wo sie eigentlich auch die Indikation in Österreich hat, nämlich aufgrund der Muskelrelaxation bei Kachexie und Appetit zur Appetitsteigerung, aber natürlich auch zur Analgesie. Das ist die Indikation, wo in Österreich heute auch die Kassa den Einsatz von Cannabis zeigt. Und genau vor 2 Wochen ist auch in Deutschland der breite Einsatz von Cannabis genehmigt worden für diese Indikation. Wie schaut es aus? An sich gibt es Gegenindikationen, ja, natürlich bei Psychosen, bekannten Psychosen der Schwangerschaft sollte es nicht gegeben werden, auch nicht beim Alkoholismus, keine Frage. Sonst an sich ist das Cannabis gut verträglich, sind Kapseln oder als Öl kann es gegeben werden und Sie sehen hier auf der linken Seite, wo es wirksam ist, also insbesondere onkologisch hat es ein ganz hohes Potenzial. Schon im Jahre 1996 wurde ja in Nature die onkologische Wichtigkeit vom Cannabis besprochen und die neuen Daten zeigen auch eindeutig, dass es offensichtlich eine antikarzinogene Wirkung gibt, neben der normalen Cannabis-Wirkung, die ich Ihnen vorher beschrieben habe. Wie soll man das geben? Etwa knapp 0,1 Milligramm THC pro Körpergewicht pro Tag als Tropfen. Es gibt ganz neu, kommt jetzt ein Spray für die Nase, der, glaube ich, auch von der Dosierung her leichter zu managen ist. Und ich finde, das geht. Bitte beachten Sie das. Das gehört auf jeden Fall auf ein Suchtgiftrezept. Ganz kurz noch und als letztes, antihormonelle Krebstherapien, vor allem nach Brustkrebs, bringen ja immer wieder mit sich, dass ganz starke Beschwerden bei Frauen auftreten, zusammenfassend wie im Wechsel oder nach dem Wechsel. Und ganz wichtig ist, dass wir heute wissen, dass aus diesem Grund die meisten Frauen, also bis zu 30% der Frauen, ohne ihren Arzt es mitzuteilen, mit der Therapie innerhalb von 3 Jahren aufhören. Könnte man sagen, okay, das ist nun mal so, aber tatsächlich kommt es dadurch zu einer Verschlechterung des Outcomes. Das heißt, es ist tatsächlich eine Verschlechterung der Situation, wenn diese Patientinnen ihre Therapie nicht zumindest über 5 oder 7 Jahre nehmen. Was kann man also machen, um ihre Situation zu verbessern? Hormontherapie geht ja natürlich nicht und da war die Idee, ob das nicht die pflanzlichen Östrogene sind, also die Phytohormone, die ja nur auf den TGF-Beta wirken und nicht auf den TGF-Alpha, auf den bösen. Und Sie sehen hier eine der ersten Arbeiten hier, die gezeigt hat, dass hier keine Verschlechterung des Outcomes kommt, obwohl pflanzliche Östrogene parallel zu antihormonellen Therapien eingenommen wurden. Sie sind unten Isoflavone bis 90 Milligramm pro Tag. Aber auch in den weiteren Studien zeigt sich, dass ganz im Gegenteil, sogar durch den Einsatz der Phytoöstrogene, auch bei östrogenrezeptorpositiven Mammakarzinomen, es zu einer Verbesserung der Mortalität und des Rezidivrisikos kommt. Das heißt, dass tatsächlich auch bei dort, wo wir gesagt haben, das kann ja auf keinen Fall sein, das darf nicht sein, es zu einer Verbesserung der Situation kommt und es sicher eingesetzt werden kann. Das heißt, die Phytoöstrogene zusammenfassend können heute problemlos eingesetzt werden. Es gibt einen einzigen Einwand, das ist noch bei einer Tamoxifen, einer Nolvadex-Einnahme, sollte aufgrund der kompetitiven Hemmung eher Abstand genommen werden von den Phytoöstrogenen bei Beschwerden, vor allem bei Brustkrebs und bei einer antihormonellen Therapie. Sie sehen, ich habe Ihnen hier einen Großteil der komplementären Therapie in Mitteleuropa so kurzfristig mehr oder weniger aufgelistet nach wissenschaftlicher Evidenz. Es kommen ein paar der Therapien immer stärker ins Bewusstsein als tatsächlich reale Therapien, die gut und nachweislich einsetzbar sind und andere eben nicht. Ich habe sie Ihnen hier in dem Sinn zusammengefasst. Ganz wichtig ist jedoch ein Satz noch ganz zum Ende, nämlich, dass wenn Sie diese Therapien einsetzen, Sie nicht alles gleichzeitig einsetzen, auch wenn es sinnvoll erscheint, sondern hier wirklich eine Auswahl treffen aus den verschiedenen Möglichkeiten gemeinsam mit Ihren Patienten, denn nur in den kleinen Therapieoptionen kriegen Sie die meisten Effekte. Wenn Sie alles geben, nivellieren Sie die Effekte, die notwendig sind und überfordern auch meistens die Patienten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.